Guten Abend, meine Damen und Herren. Sucht als Suche ist ein Titel, der zwei Dinge zusammenbringt, die wir normalerweise gar nicht zusammenbringen, weil Sucht ja für uns eine schreckliche Krankheit ist und die Suche immerhin doch was ganz Schönes, Angemessenes. Ähnlich wie Krankheit als Sprache der Seele oder Krankheit als Weg, wo ja auch zwei so Gegensätze verbunden sind. Und auf dieser Basis beruht dann natürlich auch die Idee von Sucht als Suche. Wenn wir uns erstmal Sucht anschauen, so wie sie uns hier in dieser Gesellschaft vor allem begegnet, und mit drei so Fragen an die Suchtphänomene rangehen, wo sind die das erste Mal aufgetaucht, also wo kommt diese Suchtform her, wie wird sie dort, wo sie ursprünglich zu Hause war, benutzt, diese Droge, und zu welchem Ziel sollte sie führen, mit welchem Sinnanspruch wurde sie verwendet. Dann können wir das auf alle möglichen Drogen anwenden, also zum Beispiel mal auf den Alkohol. Dann finden wir, dass Alkohol früher im kultischen Bereich angewendet wurde. Wenn wir die Spuren des Alkohols verfolgen, sind die gar nicht so grauenhaft, wie man auf den ersten Blick mal denkt. Wenn Sie in der Bibel nachschauen, dann finden Sie Alkohol fast nur positiv erwähnt. Gibt es eine Stelle, habe ich gefunden, wo Noah sich mal ein bisschen übernommen hat und sich dann in seiner Hütte etwas ungebührlich verhalten hat. Aber sonst ist diesbezüglich gar nichts erwähnt. Der Alkohol wird eher positiv, zum Teil wirklich als Geschenk auch betrachtet. Es gab sogar mal eine Religion, den Dionysos-Kult, der Alkohol in seinem Zentrum hatte, als Kultdroge sozusagen. Und diese Orgienreligion im alten Griechenland, wo man mit Hilfe von Alkohol sich in religiöse Ekstase versetzt hat, sich berauscht hat und Alkohol benutzt hat auf der Suche nach Gott. Die Form, wie er angewendet wurde, war dort rituell. Man hat zwar gar nicht wenig, aber rituell Alkohol getrunken. So wie wir heute noch so einen Rest haben im Abendmahl, wo natürlich auch der Wein als Alkohol Verwendung findet. Das Verblüffende ist, wenn wir weiterschauen, wir haben ja relativ gute Aufzeichnungen über diese Zeit im alten Griechenland, wir finden gar nicht so viele negative Auswirkungen, eigentlich gar keine vom Alkohol. Es wurde Alkohol in großen Mengen konsumiert und es führte nicht zu diesen Effekten, die wir heute kennen und die uns den Alkohol dann auch verleiden und dazu führen, dass wir sagen, es ist eine Droge mit gefährlichen Auswirkungen und so weiter. Es war damals nicht der Fall. Und wir kommen mit anderen Drogen zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Wenn wir, also jetzt ganz schlimme Drogen aus der Opiumrichtung, also Heroin würde da ja letztlich auch reingehören. Es gibt bis heute noch Bergstämme in Thailand, die Opium in ihrem Kult verwenden als rituelle Droge, eingebunden in diese Rituale, die zu dieser Religion gehören, werden da ziemliche Mengen Opium verbraucht, auf der Suche nach Gott, nach der Einheit, und es gibt dort keine Opiatsucht. Ist gar nicht bekannt dort. Für uns ganz unerklärlich, weil wir davon ausgehen, das reicht einmal davon gekostet zu haben, schon ist man süchtig. Wenn wir dann wieder eine bei uns ganz verbreitete Sucht nehmen, die Nikotinsucht, Tabaksucht, und schauen, wo kommt denn der Tabak her, finden wir da auch wieder, dass der Tabak aus so einem Bereich kommt. Die nordamerikanischen Indianer gebrauchten Tabak in ihrem Kult. Und die Schamanen rauchten ihn, auch andere Stammesmitglieder rauchten Tabak. Und sie hatten erstaunlicherweise nicht diese negativen Auswirkungen, die wir heute haben. Obwohl die Indianer viel stärkeren Tabak rauchen wie wir heute, hatten sie nicht die Herz-Kreislauf-Probleme und die Lungenprobleme, die wir sehr schnell bekommen, wenn wir Tabakkonsum aufnehmen. Bei psychedelischen Drogen, die ja bei uns auch als suchtmachende Drogen gelten, was ja gar nicht stimmt, das Suchtpotenzial von psychedelischen Drogen ist ja minimal. Und sie können natürlich an allem süchtig werden, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. So kann man natürlich in dem Sinne seelisch abhängig werden von allem Möglichen. Aber eine Sucht in dem Sinne auf psychedelische Drogen wie Mescalin, Peyote oder sowas ist ja gar nicht bekannt. Die führen zu diesen Effekten nicht. Und die kommen natürlich ganz offensichtlich aus kultischen Bereichen und werden ja bis heute verwendet in diesem Zusammenhang. Auch da wieder eingebunden in Rituale, nur zu bestimmten Zeiten, abgedeckt durch Reinigungsübungen, die vorher laufen, also Schwitzhütten, Fastenzeiten bei den Indianern. Und dann zu bestimmten Situationen wird eine Droge eingesetzt und es werden bestimmte Erfahrungen der Suche in dem Fall dann auch gemacht damit und es entsteht keine Sucht. Wenn wir die Drogen zurückverfolgen in diesen Ursprungsbereich, finden wir praktisch immer dasselbe. Dort eingebunden in das Ritual, in den Kult, wo Form und Inhalt beieinander sind, sind die Auswirkungen lang nicht so negativ wie bei uns. Wir finden im Drogenmissbrauch bei uns sogar noch Anklänge an solche alten Rituale. Zum Beispiel spricht man noch von einem Trip, einem LSD-Trip zum Beispiel. Das ist ja der Weg da drin, das englische Wort für Weg. Wir nennen die bei uns gefährlichste Droge Heroin. Da steckt die Heroine drin, die Heldin, Heros, der Held. Die Heldenreise steckt damit drin. Und früher wurden natürlich auch Drogen benutzt, um klarer zu sehen auf dem Weg dieser Heldenreise. Wir sehen sozusagen wirklich diese abgestürzte Form der Heldenreise. Jemand, der eigentlich nicht mehr bereit ist, diesen Weg zu gehen, den Heldenweg, sondern das über Chemie versucht, dass da leichter geht, scheinbar. Also wir finden selbst bei uns noch so Reste von Ritualen, ganz abgesehen jetzt von der Eucharistiefeier, wo der Alkohol ja noch immer eingebunden ist in ein Ritual und auch nicht ersetzt wird, obwohl der Alkohol inzwischen so einen schlechten Ruf hat. Das heißt, es gibt ganz schnell einen ganz anderen Aspekt von Drogen. Und nachdem, wenn man das so betrachtet, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, die Drogen sind schuld, die Drogen sind schlecht, wie wir es so gerne tun. Sondern es ist ganz offensichtlich unser Gebrauch von Drogen, der die Probleme schafft. Denn würden sie anders gebraucht, würden sie offensichtlich nicht zu diesen Problemen führen, die wir heute damit haben. Wie man im Rückblick auf alte Zeiten sehen kann, aber auch heute noch ganz gut sehen kann, wenn man sich die Mühe macht, solche archaischen Kulturen zu betrachten, die immer noch Umgang haben mit Drogen. Na gut, für uns ist es aber natürlich letztlich anders. Wir sehen Sucht als eine schwere Krankheit und mit Recht. Und bei uns ist Sucht ja wirklich zu einem Riesenthema geworden, einem Thema, was immer noch an der Bedeutung zunimmt. Sucht ist uns eine Krankheit und das ist wirklich nicht nur irgendeine Krankheit, sondern wirklich eine grundlegende Krankheit. Im Mittelhochdeutschen war das Wort für Krankheit noch Sucht, Sud geschrieben, aber Sucht gesprochen. Und es gibt ja in der alten Medizin noch eine ganze Menge Ausdrücke, die darauf hinweisen, dass früher alles als Sucht betrachtet wurde im Krankheitsbereich. Wir sprachen da von der Schwindsucht, meinen die TBC, und von der Fallsucht und meinen die Epilepsie, und von der Bleichsucht und meinen die Anämie, und von der Wassersucht meinen die Ödemneigung, und von der Tobsucht, wenn wir die agitierte Psychose im Auge haben, und heute noch sprechen wir von der Gelbsucht. Und es ist noch diese alte Wurzel, dass Sucht wirklich die Urkrankheit ist. So wie Krankheit wirklich die Ursituation des Menschen ist. Wenn wir das Ganze aus einem religiösen Gesichtspunkt heraus betrachten, dann ist ja wirklich der Mensch krank, und zwar grundsätzlich krank, weil er eben aus der Einheit verstoßen wurde, weil er nicht mehr heil ist, sondern ihm seine andere Seite, seine bessere Hälfte oder wie immer Sie es formulieren wollen, es fehlt ihm da was. Krankheit ist die Ursituation im Sinne von Absonderung von der Einheit. Das ist unsere Grundsituation. Wir sind nicht heil, uns fehlt etwas, um das Paradies wieder zu gewinnen. Und sowohl Religion als auch Esoterik wären sich einig, dass der Mensch ein Suchender ist, dass er diesen Weg zurücksucht. Die Suche ist der Grundauftrag des Menschen. Und wenn Suche wirklich ein Grundthema ist, was in jedem Lebensmuster eine entscheidende Rolle spielen müsste, dann würde das umgekehrt heißen, dass wenn die Suche keine entscheidende Rolle spielt im Lebensmuster eines Individuums, dann muss sie irgendwo anders hingekommen sein. Denn wir können nichts beseitigen. Wir können eben Dinge wirklich nur beseitigen, im Sinne von auf die Seite schieben. Und Suche, die nicht gelebt wird, muss dann auf die Seite, in den Schatten. Und Suche, die in den Schatten geschoben wird, die taucht wieder auf als Sucht. Und wenn Sie diesen Schritt mitmachen, dann wird klar, wenn ein Mensch nicht sucht, nicht auf der Suche ist nach seinem Heil, dann ist er suchtgefährdet. Denn dann muss dieses Thema Suche weggedrängt werden und dann kommt es in einer ganz unerlösten Form wieder zurück, eben als Sucht. Wenn wir uns das anschauen, dann würde es natürlich heißen, dass die meisten von uns süchtig sind. Dass die allermeisten Menschen in einer Gesellschaft, die Suche aus dem Auge verloren hat, suchtgefährdet sind. Und dann haben wir auch genau unsere Situation. Die allermeisten Menschen sind süchtig. Die meisten Menschen haben so das Gefühl, mit Sucht habe ich ja Gott sei Dank nichts zu tun, da gibt es diese Süchtigen, habe ich auch schon mal gesehen. Die Wirklichkeit ist natürlich völlig anders. Die allermeisten haben ihre Sucht. Und wenn wir diese anderen Süchte mit dazu nehmen, wird es ganz offensichtlich. Da gehört natürlich auch die Arbeitssucht dazu und die Erfolgssucht und die Sammelsucht und die Spielsucht und die Rekordsucht und die Kaufsucht und natürlich die Esssucht, die Naschsucht. Also wenn wir da so ein bisschen schauen, dann finden wir schon, die allermeisten Menschen haben schon so ihre Sucht. Es gibt wenig Dinge, die heute nicht zum Suchtthema werden können. Und das liegt ganz wesentlich daran, dass diese Gesellschaft so ein enorm hohes Suchtpotenzial hat. Und das hat sie eben deswegen, da Suche einfach gar keine Rolle mehr spielt. Dieses Thema will irgendwo hin, muss sich irgendwo ausleben, lebt sich in diesem Bereich aus. Nun könnte man annehmen, von daher, wenn wir dieses Thema Sucht alle teilen, uns als Betroffene empfinden, dass wir eine große Solidarität haben mit den anderen Süchtigen. Das müsste ja eigentlich ganz logisch daraus folgen, dass wir jetzt Heroinsüchtigen besonders zu Herzen nehmen, uns besonders um die kümmern, weil es die besonders hart erwischt hat mit diesem Thema Sucht. Und wenn wir genau hinschauen, ist gerade das Gegenteil der Fall. Und es liegt daran, dass wir eben unsere Sucht nicht anschauen wollen. Wir projizieren das Thema Sucht auf ein paar wenige. Wir haben da so eine Sündenbock-Kompanie sozusagen. Das sind eben gerade die Heroinsüchtigen. Das sind für uns die Paradesüchtigen. Ja, wir zählen nicht einmal die Nikotin- und Alkoholsüchtigen dazu eigentlich, sondern wir haben da so unsere Süchtigen, diese Sündenböcke. Und die werden natürlich nicht mit Solidarität bedacht, sondern die werden sehr hart ausgegrenzt, sehr, sehr hart bestraft. Also wenn Sie denken, dass wenn Sie unter Alkoholeinfluss irgendwelche Kapitalverbrechen begehen, dann kriegen Sie mildernde Umstände. Das ist irgendwie schon eine Art Schnapsidee, wenn man schaut, wie jetzt Heroinsüchtige behandelt werden, wenn die bei Rahmen ihrer Beschaffungskriminalität mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die kriegen da keine Solidarität und keinen Strafnachlass. Die kriegen die volle Härte unseres bürgerlichen Gesetzes. Und ihre Sucht ist ja natürlich eine ganz nicht bürgerliche. Wir kümmern uns wenig darum. Wir sind ganz froh, dass das Thema Sucht bei denen sicher aufgehoben ist und wir dadurch sozusagen in Ruhe bleiben können vor diesem Thema. Schon die Art, wie es uns gesagt wird, hat es in sich und ist aus meiner Sicht im tiefsten Sinne verlogen, obwohl dabei noch nicht gelogen wird. Der Nachrichtensprecher der Tagesschau, also der sagt dann mit sorgenschwerer Miene so Sätze wie, im Jahr 1991 sind 1000 junge Menschen dem Heroin zum Opfer gefallen. Das deutsche Fernsehvolk erstarrt vor Schreck, ob dieser hohen Zahl, und sie ist hoch und sie ist entsetzlich. Aber dieser Nachrichtensprecher verschweigt, und da finde ich, beginnt die Verlogenheit, dass allein im Jahr 1991 nur an Alkoholauswirkungen im Straßenverkehr 1500 Menschen zu Tode gekommen sind. An Alkoholfolgen sterben über 20.000 Menschen in diesem Jahr bei uns. Das erwähnt niemand. 400.000 Arbeitsunfälle gibt es mit Alkohol. An Nikotinfolgen, und zwar direkten Nikotinfolgen, sterben in demselben Jahr über 80.000 Menschen, wahrscheinlich sogar an die 100.000 Menschen. 100-mal so viel. Es wird kaum erwähnt. Wir wollen gar nicht viel wissen davon. 800.000 Menschen sind süchtig von medizinischen Drogen in der Bundesrepublik. Sicherlich sind es viel mehr. Wie viel an diesen Drogen sterben, weiß kein Mensch. Da wird ja nie jemand eine Statistik drüber machen. Aber es sterben zum Beispiel an Nebenwirkungen von medizinisch indizierten, also noch verschriebenen Drogen von Ärzten 8.000 Menschen, nach einer Schätzung aus Ärztekreisen. Man spricht da gar nicht richtig drüber. Das ist auch ein Aspekt unserer Suchtsituation. Den mögen wir aber nicht gerne hören. Dann breitet sich meistens so eine Stille aus. Eigentlich hat man so das Gefühl, so wollte man das Thema eigentlich jetzt nicht betrachten, die Sucht. So müssen wir es aber betrachten, wenn wir da in die Tiefe ran wollen, wenn wir da je was dran ändern wollen. Und nur so könnte man denjenigen, die so ganz schwer betroffen sind, auch helfen in diesem Bereich. Indem man nämlich erkennt, hoppala, das ist ein Thema unserer Gesellschaft, wir sind eine potenzielle Suchtgesellschaft und wir sind alle weitgehend betroffen. Und wir projizieren unser Thema, weil wir nicht den Mut haben, es selbst anzuschauen, auf einige da draußen. Und die eignen sich auch besonders, weil die sich natürlich auch abkapseln und sich ganz antibürgerlich sozusagen verhalten. Wenn wir die Kriterien anschauen, nach denen Sucht gegeben ist, dann finden wir ganz schnell, dass wir auch da die Suchtkriterien erfüllen. Es gibt da so nach psychiatrischer Auffassung 4 Kriterien. Das erste wäre mal die Gewöhnung an die Droge. Das zweite wäre dann folgend die Abhängigkeit von dieser Droge, die sich wiederum drittens darin ausdrückt, dass Angst aufsteigt, wenn man seine Droge nicht bekommt. Und das vierte Kriterium wäre die Dosissteigerung, dass die Süchtigen dazu neigen, immer mehr von ihrer Droge, von ihrem Stoff zu nehmen. Diese Kriterien erfüllen wir natürlich ganz weitgehend, also auch schon in Bereichen, wo wir nun überhaupt gar nicht an Sucht denken können. Wir steigern überall die Dosis, eben weil wir nicht auf der inhaltlichen Suche sind, sondern weil wir dabei sind, mit unserem Ego zu suchen. Und da brauchen wir immer mehr, immer raffiniertere Sachen, immer tollere Sachen. Ja, also die Weltrekorde von letztem Jahr, die interessieren dann schon gar nicht mehr. Das muss immer höher, immer weiter, immer gigantischer werden. Im Showbusiness erleben Sie das. Also Star sein, das ist schon gar nichts mehr, aber da gibt es noch andere. Man muss eben Superstar sein oder Megastar und das eskaliert immer weiter in allen möglichen Bereichen. Wir müssen immer mehr Geld verdienen, wir brauchen immer neue Kleider, immer neue Automodelle, immer neue Partner, immer neue Jobs. Überall eskaliert dieses Spiel. Wir leben in diesem Eskalationsbereich, wo die Dinge ganz schnell eskalieren und wo es immer weiter, immer schneller zu immer mehr Aufregung und Raffinesse gehen muss. Und der Punkt, der da entscheidend ist, ist wirklich, das Ego ist auf der Suche. Und es sucht natürlich Abwechslung und Spannung. Wenn jemand in einem tieferen Sinne sucht, in einem religiösen Sinne, in einem spirituellen Sinne, dann sind die Wege auch meistens extrem langweilig fürs Ego. Also denken Sie sich Zen-Meditation. Na, da sitzen Sie dann da 10 Tage auf Ihrem Steiß, es wird geschwiegen und gibt nichts zu essen. Na, unglaublich wenig spannend fürs Ego. Man sitzt da und achtet auf seinen Atem. Da hält man eine Stunde gut aus, aber dann hat man so das Gefühl, was, 9 Tage noch? Das darf nicht wahr sein. Das Ego rechnet es sofort hoch und sagt, mir tut jetzt schon das Knie weh, findet auch noch alles am Boden statt. Und wie soll das werden? Und das Ego ist dann gleich und schnell dabei und sagt, na, das breche ich ab, das ist kein Weg für mich. Aber das ist ja bei all diesen Dingen so unglaublich langweilig, auch wenn Sie eine Mantra-Meditation betreiben. Immer dasselbe Mantra, Om, 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 Om. Ja? Also wie sollte es noch langweiliger werden? Geht gar nicht. Das ist alles nichts fürs Ego. Da, wo Esoterik wirklich was mit Suche zu tun hat, ist es überhaupt nicht spannend. Da geht es um diese ganz einfachen Dinge und gerade nicht darum, das Ego zu befriedigen, sondern gerade darum, hinter das Ego zu kommen, es zu transzendieren, in eine Ebene dahinter. Das ist die eigene Mitte zu finden, die Stille, die Ruhe. Wie wir es in allen Traditionen finden. Es gibt ja kaum irgendeine Tradition, die Spannung inszeniert. Solange das spannend ist und so in diesem kindlichen Bereich läuft, wunderbar. Wehe, wenn es dann so ein Stück ernst wird und vorbei am Ego zielt, auf das Selbst, auf diese Mitte, diese unwandelbare Instanz, die da in uns ist, dieses Himmelreich Gottes in uns. Für uns ist es ganz naheliegend, mit dem Ego suchen zu gehen, weil wir auch gar nicht wissen, wo wir suchen sollen, wo wir herkommen, wo wir hin sollen. Wir sind ja relativ orientierungslos in dieser Welt. Wenn Sie mit ganz bürgerlich-psychologischen Methoden rangehen an Sucht, dann finden Sie ja nicht viel. Also das Suchtpersönlichkeitsprofil ist immer gesucht worden, nie bisher gefunden worden. Man findet 2 so Hauptströmungen unter Süchtigen, 2 Gruppen und die Hauptsüchtigen, die da untersucht werden, sind natürlich die, die diese Jugenddrogen nehmen. Da findet man ganz wesentlich, dass die eine Gruppe völlig dissozial, wie man heute sagt, dann aufgewachsen sind, also ohne irgendwelche Regeln, in völlig verkrachten Verhältnissen häufig, nicht in geordneten Verhältnissen, wo ihnen Wegweiser gegeben worden wären. Und die andere Gruppe, und das scheint dem völlig zu widersprechen, sind Kinder, die sozusagen überbehütet sind, Overprotection nennen wir das Neudeutsch. Völlig verwöhnt, denen ist alles abgenommen worden. Die haben auch gar nicht gelernt, 20 Jahre sich zu bewähren im Leben. Immer wenn es schwierig wurde, war Mama oder Papa schon da und hat es wieder gerichtet. Und so kommt man ja bei uns jetzt dann bis zum Abitur und noch weiter. Immer unter diesen Fittichen der Eltern, die einen gar nicht loslassen. Das ist natürlich eine Situation, wo man auch den Weg nicht findet. Wo man auch nicht lernt, über Härten hinwegzugehen, Lebenskrisen zu meistern, wo einem alles abgenommen wird. Und typischerweise ist es die 2. Gruppe von Menschen, die dann zur Sucht neigen. Ganz einfach deswegen, weil wenn die an ein Hindernis kommen, wo es schwierig wird, wo sie sich bewähren müssten, wo sie plötzlich merken, der Chef ist nicht so lieb, wie die Eltern das immer waren, dann neigen sie nicht dazu, sich zu stellen und durch diese Schwierigkeit hindurchzugehen, sondern sie neigen dazu, zurückzuweichen davor, zurückzufliehen. Und dieser Aspekt der Flucht ist auch ein Thema der Sucht. Man kann das Ganze ganz schön einordnen, wenn Sie sich mal zu diesem Muster hinwenden, diesem Mandala. Diese kreisrunden Strukturen, die es in jeder Kultur gibt, alles besteht in dieser Welt aus Mandalas, weil Atome letztlich Mandalas sind. Das kleinste des Atoms ist ein Mandala, das größte Spiralnebel, das Universum, Mandalas. Überall finden wir dieses Symbol. Und in diesem Ursymbol bildet sich auch der Weg ab. Wir kommen aus der Mitte, aus diesem Mittelpunkt der Einheit, im christlichen Paradies genannt, wo noch nichts unterschieden ist. Und wir gehen hinaus in die Welt, diese polare Welt der Gegensätze. Und irgendwann kommt dann die Peripherie, dieser Punkt der Umkehr. Dort müssen wir zurück und wieder heimkehren zur Mitte. Ich will jetzt gar nicht näher auf dieses Muster eingehen, sondern einfach mal darauf hinweisen, dass wir ohne dieses Muster leben. Wir wollen damit gar nicht viel zu tun haben. Wir wollen gar nichts wissen davon, dass wir sterblich sind zum Beispiel. Wir könnten es aus diesem Muster lesen, dass wir aus der Mitte kommen und in diese Mitte zurück müssen, von der Empfängnis zum Tod. Nichts ist ja so sicher wie der letzte Atemzug mit dem ersten. Aber wir wollen das hier bei uns gar nicht hören. Wir leben, und die meisten Menschen leben mit diesem Gefühl, mich wird es schon nicht treffen. Wir reagieren schreckhaft auf dieses Wissen, dass auch wir durch müssen, durch den Tod. Ein sogenannter primitiver Mensch, eine archaische Kultur, lebt aus diesem Muster heraus. Da wissen alle, dass sie da drin leben, dass sie nie da rauskommen, dass das die Eckdaten des Lebens sind. Und dass man durch diese Punkte durch muss, dass man an diesem Punkt Kreisumfang des Mandalas umkehren muss und dass man dann auf das Alter zugeht, den Tod. Und es hat dort natürlich auch nichts Schreckliches, weil es Empfängnis und Tod als eine Tür, und zwar dieselbe Tür empfunden wird, die bloß von verschiedenen Seiten benutzt wird. Dort weiß zum Beispiel dann ein Indianer oder ein Eskimo auch, dass er in der Mitte dieses Musters, in der Einheit, völlig geborgen ist. Dass er aber auf diesem ganzen Weg völlig ausgeliefert ist. Daraus diese geringe Tendenz bei solchen Völkern, das Leben so abzusichern. Sie wissen, auf diesem Weg sind sie ein Stück ausgeliefert. In sich haben die eine große Sicherheit. Von diesem Muster, auch von diesem Wissen. Sie kommen aus der Einheit, sie kehren zurück in diese Einheit und daran kann auch wieder nichts geändert werden. Das ist ihre Sicherheit. Das ist eine große innere Sicherheit, auch eine sehr große Selbstsicherheit, die haben. Und eine sehr geringe Sicherheit, was die Umgebung angeht. Und wir sind gerade umgekehrt unterwegs in diesem Muster. Aus diesem Muster kommt nun einfach gar kein Mensch raus. Wir haben innerlich gar keine Sicherheit, wir wissen auch gar nichts von dieser Mitte in uns. Oder wenig jedenfalls, die meisten Menschen haben gar keine Erfahrung davon. Wir fühlen uns in dieser Mitte leer, unbefriedigt. Und wir versuchen deswegen im Außen uns abzusichern. Uns im Außen die Spannung, den Sinn des Lebens zu suchen. Und da kommt es eben zu dieser ganzen Eskalation der Dinge. Wenn immer man irgendwas erreicht hat, braucht man was Neues. So eine verblüffende Illusion, die eigentlich die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch bereits durchschauen könnten. Wenn man in die Schule kommt, denkt man, na, wenn man das hinter sich hat, dann hat man es geschafft. Und dann hat man irgendwann Abitur, Matura gemacht und dann stellt man fest, jetzt geht es überhaupt erst richtig los. Fängt man an zu studieren, dann denkt man ja, also, aber wenn man dann das Staatsexamen hat, dann hat man es geschafft. Dann hat man das Staatsexamen, dann merkt man überhaupt nichts, hat man geschafft. Jetzt geht es überhaupt erst richtig los. Es hört nicht auf. Man kann erreichen, was man da will. Es wird einfach nicht befriedigend. Es kommt nicht dieses Glück, von dem man träumt. Und wenn man dann Millionär werden will und wenn man es dann schafft und das Glück hat, es zu schaffen, stellt man fest, es macht einen halt nicht glücklich. Das denken ja nur die, die es noch nicht geschafft haben. Die, die es geschafft haben, das ist ja keiner, können Sie ja befragen. Und die sind auch schon befragt worden, sie sind nicht glücklich davon. Es befriedigt nicht diese Suche im Außen. Sie kann uns letztlich nicht befriedigen, unseren Durst nicht stillen. Das ist ein ganz innerlicher Durst nach diesem Zentrum. Und in dieser Hinsicht haben uns diese Primitiven einiges voraus, obwohl natürlich es kein Weg für uns ist, zurück in solche Lebensformen. Aber zurück in dieses Muster wäre die Chance, um sich mit der Suchtproblematik zu arrangieren. Wenn man in diesem Muster sich weiß und bewusst sucht, zwischen diesen Eckdaten des Lebens, an denen man sowieso nicht vorbeikommt, dann ist die Suchtgefahr relativ gering. Wenn diese Suche eine tiefe Dimension bekommt, ist die Suchtgefahr gebannt. Dann sind zum Beispiel auch solche Drogen, die wir für so gefährlich anschauen, ganz offensichtlich kein Problem, womit wir wieder bei unserem Anfang wären. Diese Menschen kommen nicht unter die Räder damit. Der Grund ist, dass sie Form und Inhalt beieinander haben. Die benutzen nicht nur eine Droge der Suche, sondern sie suchen auch wirklich. Wir aber benutzen nur die Droge der Suche, ohne wirklich zu suchen. Und dann wird diese Droge sehr gefährlich. Dieser Irrtum, der liegt schon ganz am Anfang der Suchtgeschichte. Also wenn wir die Tabaksucht mal, jedenfalls die bei uns herrschende Tabaksucht, zu ihren Wurzeln verfolgen, dann ist es mehr wie eine Legende, diese Geschichte. Das heißt, Sir Walter Raleigh, dieser englische Seefahrer, der hätte gemerkt, wie er da in der neuen Welt angekommen ist, dass diese Eingeborenen dort so viel gesünder sind wie seine englischen Seeleute. Sir Walter Raleigh hat gesehen, wie gut die drauf sind und hat geschaut, woran könnten das liegen. Dann hat er ihre Lebensgewohnheiten studiert und hat festgestellt, die trinken Rauch. Und daraus hat er geschlossen, dass das sehr gesund sein muss, dieses Rauchtrinken. Und so kam dann letztlich mit ihm der Tabak nach England. Also das Nikotin hat sich rasend verbreitet. Es ist als Irrtum hier angekommen. Sir Walter Raleigh hat gesehen, was die da machen und hat sich für den Inhalt gar nicht interessiert. Was sollten so primitive Indianer auch inhaltlich, philosophisch schon zu bieten haben für so einen hochstehenden Engländer? Und folglich hat er nur die Form importiert, den Tabak, das Rauchen. Den Inhalt hat er sich gar nicht drum gekümmert. Unter diesem Missverständnis, Form und Inhalt auseinanderreißend, die Form alleine wird gefährlich. Wenn der Inhalt wieder dazu käme, wäre die Form an sich nicht das Problem. Wenn wir die Süchte anschauen, wie sie bei uns hier gepflegt werden, dann haben sie in allen diesen Suchtthemen und Suchtkomponenten ja immer noch diese Thematik drin. Immer noch die Suche. Und immer noch auch die Sehnsucht, damit eins zu werden. Bei manchen Drogen ist es ganz offensichtlich eben, bei den psychedelischen Drogen, die so mit der Hippie-Bewegung bei uns hochgekommen sind, das waren Drogen, die dort in diesen Kulturen, wo sie abgeguckt wurden sozusagen, Drogen der Suche waren. Und die wurden ja auch hier von den Hippies sozusagen als Suchdrogen eingesetzt. Nur hatten die Hippies sicherlich nicht so viel im Sinne mit den doch anspruchsvollen Vorbereitungsritualen, Spitzhütten und Fasten und so. Das passte nicht so ganz gut in die Hippie-Bewegung rein. Und man hat dann eher lieber nur das Zeugs genommen und dann relativ schnell auch den Inhalt verloren dazu. Sie finden es aber auch bei anderen Drogen, wo man das gar nicht vermutet auf den ersten Blick. Auch heute noch ist ja zum Beispiel im Alkoholkonsum, im Alkoholtrinken das Thema sehr ehrlich, sehr deutlich da. Ein Alkoholtrinker, der entlarvt das Thema ja ganz offensichtlich. Es gibt so ein Image außenrum, was zum Teil von der Werbung auch mitgetragen wird. Da heißt es dann Pushkin für harte Männer oder irgend sowas. Rum für richtige Seebären. So richtig mutige Männer trinken harten Alkohol, wäre so die Idee, die da von der Werbung manchmal rüber transportiert wird. Aber Sie wissen natürlich, dass das Gegenteil wahr ist. Man trinkt sich doch nur dann Mut an, wenn man feig ist. Ein mutiger Mensch wird sich doch keinen Mut antrinken. Warum sollte er? Der hat ja schon. Ein Feigling trinkt sich Mut an. Und was so die richtigen Männer angeht, ist es natürlich schon fast lächerlich, diese Werbung. Außer Nikotin macht ja wenig so impotent wie Alkohol, offensichtlich. Das sind natürlich gerade die Schlappschwänze, die sich Mut antrinken müssen. Und Sie sehen es ja auch dann im vollendeten Bild eines alkoholisierten Menschen. Also kein Bild der Stärke, der Kraft, der Durchsetzungsfähigkeit, sondern jemand, der den Weg geht. Das ist ein Flaschenkind. Ganz offensichtlich, da hängt jemand an der Flasche. Das ist legitim für ein zweijähriges Kind. Aber wenn das bei einem 20-Jährigen oder einem 40-Jährigen passiert, ist doch das ein Zeichen von Kindlichkeit, von Regression. Und das können Sie wieder über dieses Muster ganz schön finden. Da ist jemand irgendwo hängen geblieben, lange bevor er diesen ganzen Weg aus der Mitte bis zur Peripherie des Mandalas bewältigt hat. Irgendwo auf dem Weg ist ihm die Welt zu hart gewesen. Ich hatte mal eine Patientin, an der war das ganz, ganz offensichtlich deutlich. Die kam ursprünglich wegen Hautproblemen in die Praxis und die hatte so eine richtig schrumpelige Haut, so Waschfrauenhaut oder wie man dazu manchmal sagt. Dann stellte sich raus, dass die mittags in die Badewanne ging heißes Wasser einlaufen ließ und da bis zum Abend drin blieb in dieser Badewanne. Und dann stand noch neben ihr, sozusagen auf der Balustrade der Badewanne, eine Likör- oder Cognacflasche. Die leerte sie im Laufe dieses Nachmittags und Abends. Und während sie immer heißes Wasser in die Wanne nachschenkte, lief der wärmende Alkohol in sie rein und so überstand sie ihr Leben. Und da haben Sie wirklich das typische Bild der Regression, der Flucht zurück. Die hat sich ja praktisch eine Mutterleibsituation geschaffen. Das schöne, warme, bergende Fruchtwasser, wo sie da drin schwamm, schwerelos wie im Paradies des Mutterleibes und auch Wärme von innen. Und die Härte ihres Lebens, die sie einfach nicht konfrontieren konnte, dieser Mann, der sie praktisch ständig betrogen hat und von dem sie sich hat sitzen lassen. Diese ganze Thematik war für sie nicht mehr erträglich und die ging unter im Alkohol. Im Alkohol wurde das Ganze wieder schön rund, schön warm, so eine Ursituation. Auch wenn es nicht so krass und so deutlich ist, sehen Sie es dem alkoholisierten Menschen ja an. Er torkelt wie ein Kind. Der geht ja nicht mehr wie ein Erwachsener. Er lallt wie ein Kind. Er benutzt Babysprache. Es ist eine Regression, eine Flucht zurück. Alkoholiker sind gerade keine harten Männer oder harten Frauen. Es sind diejenigen, die zu weich sind, sich der Härte des Lebens zu stellen, die zurückweichen und nach Hause fliehen, in den Mutterleib, in diese Ursituation, wo sie keine Verantwortung tragen müssen, wo niemand etwas von ihnen will, wo sie alles bekommen, ohne viel tun zu müssen. Einheitsgefühl. Die Patientin in ihrer Badewanne kriegte wenigstens einen Geschmack von diesem Gefühl. Auch dem Heroinsüchtigen sieht man es natürlich noch an. Der ist natürlich nicht frei. Der ist abhängig, der hängt an seiner Nadel, an seiner Spritze. Der braucht wirklich ständig diese Infusion von das, was er für Lebenskraft hält. Und was gibt ihm diese Droge? Sie gibt ihm eine Illusion von Einheit, von Vollkommenheit. Deswegen heißt das Zeugs der Heroin. Und man fühlt sich wie ein Heros, man fühlt sich unbesiegbar, man kennt keine Müdigkeit mehr, man fühlt sich unglaublich leistungsfähig. Und das wäre dieses Gefühl, was der Held, der seine Heldenreise antritt, nämlich diese Reise im Mandala aus der Mitte hinaus, diesen ganzen Weg, wie in Parsival geht, wie in diese ganzen mythologischen Helden gehen. Diese Heldenreise, die braucht Kraft und Mut und die muss natürlich letztlich zur Mitte wieder zurückführen, zu dieser Unendlichkeit, zu diesem Aufgehen im Ganzen. Und das spiegelt sich der Heroinsüchtige über sein Heroin, über dieses chemische, induzierte Gefühl vor. Bei anderen Drogen mag es nicht so deutlich sein, aber wenn wir ein bisschen weiter da reingehen in diese Thematik, finden wir es immer, dass es darum geht, der naschsüchtige, der esssüchtige Patient. Ja, was ist denn sein Ziel, wo führt es denn hin? Zu einem Übergewicht, der wird rund wie eine Kugel. Er landet in der Fülle und sie ist ein Abbild seiner Sehnsucht nach Erfüllung. Es futtert ja kein Mensch einfach nur. Aus irgendwelchen äußeren Gründen. Es ist ja immer eine tiefere Geschichte dahinter. Und diese Geschichte zwingt ihn letztlich in so einen Bereich, wo er irgendwo wenigstens einen Geschmack von dem bekommt, was es für ihn wichtig macht, das Leben. Wenn sie die Sexsucht nehmen. Das sind Menschen, die leiden da wirklich drunter. Ja, die brauchen ständig andere Partner. Verzweifelt, ohne Befriedigung dabei zu finden, und beschreiben ganz deutlich diese Dosissteigerung sozusagen. Am Anfang hat ihn ab und zu mal ein Seitensprung gereicht und jetzt geht es hintereinander, sie denken nichts anderes mehr, es geht nur noch um dieses Thema und die Befriedigung ist immer geringer. Die trennen ganz offensichtlich doch Form und Inhalt. Sexualität ist ja der Formaspekt der Liebe. Wenn aber dieser Inhalt da ganz rausfällt und es nur noch um diesen Formaspekt der Sexualität geht, kann das nicht mehr befriedigen. Und dann muss es immer mehr werden. Wir haben diesen typischen Suchteffekt. Wenn man nicht betroffen ist, denkt man leicht dabei, naja, der soll das halt lassen, diesen Unfug. Aber das ist bei keiner Sucht möglich. Umso weiter man die Kluft werden lässt zwischen Form und Inhalt, umso härter wird die, sozusagen die Suchtform, dieses Habenwollen von der Droge. Wenn jemand nun überhaupt keine Chance mehr hat, irgendwie noch zurechtzukommen auf diesem Weg des Lebens, von Heldenreise überhaupt nicht mehr zu reden, dann wird seine Heroinsucht immer härter, immer ärger. Aber das gilt ja auch für diese gut bürgerlichen Suchtformen. Wir werten so schnell und sagen, ja, aber die Heroinsucht, die ist so gefährlich, da kann man eben umkommen. Wir haben schon gesehen, an diesen bei uns etablierten Suchtformen kann man viel eher und kommen viel mehr Menschen bei uns um? Und auch so von den Auswirkungen auf die Gesellschaft ist es doch sehr fraglich, wer der Gefährlichere ist. Die Chance, dass Sie einem Betrunkenen auf der falschen Seite der Autobahn begegnen, ist größer und dabei zu Tode kommen. Also da wäre natürlich in dem Bereich viel mehr Gefährdung da. Aber vor allen Dingen wird es deutlich, wenn man diese ganz gut bürgerlichen Suchtformen anschaut, zum Beispiel die Habsucht, haben wir noch gar nicht gehabt. Die Habsucht ist ja noch nicht, auch nicht zufällig eine Sucht. Und die Habsucht ist immer auf andere angewiesen. Da es nur kein herrenloses Geld auf dieser Erde gibt, müssen Sie, wenn Sie mehr Geld haben wollen, das ja immer anderen abnehmen. Ganz einfach. Weiß auch letztlich jeder. Jeder Habsüchtige lebt davon, dass er anderen Sachen wegnimmt. Verglichen damit ist der Heroinsüchtige ja relativ harmlos noch. Wenn der Heroinsüchtige seinen Stoff so einfach kriegen könnte, wie der Alkoholsüchtige seinen Wodka, dann wären die Heroinsüchtigen gesellschaftlich ein relativ geringes Problem. Die wären durch ihre Beschaffungskriminalität zu einem gesellschaftlichen Problem dann größeren Ausmaßes. Aber das liegt natürlich an der Art, wie diese Gesellschaft umgeht damit. Da ist doch sehr die Frage, ob die anderen nicht gefährlicher sind. Der Rekordsüchtige muss immer andere besiegen. Der braucht immer andere, sozusagen, die er runterkriegt. Der Arbeitssüchtige, der muss immer anderen Arbeit wegnehmen. Und der ist ja auch hochgefährdet. Wo ist der große prinzipielle Unterschied zwischen dem goldenen Schuss, den sich der Heroinsüchtige setzt, und der Arbeitssüchtige, der sich mit letzter Kraft in seinen Herzinfarkt rettet, an dem er dann sterben darf? Ist das so ein Unterschied? Das ist natürlich eine ähnliche Haltung dahinter. Blind laufen sie alle nicht da rein. Die meisten Süchte werden ja sehr bewusst ausgelebt. Und viele Menschen kennen dahinter sogar noch dieses Thema Suche. Für diese ganz gutbürgerlichen Süchte wäre es sicherlich wichtig, dieses Thema dahinter sich wieder klar zu machen. Da liegt am ehesten die Chance, da rauszukommen. Sie sind gar nicht so schwer zu durchschauen. Bei manchen dieser Dinge ist es ganz, ganz offensichtlich. Gerade bei den bei uns gängigsten Suchtformen wäre es relativ leicht. Die Zigarettenabhängigen. Die könnten ganz einfach sich einmal ihre Marke anschauen, die sie so rauchen. Sie können ganz gut an der Marke des Rauchers sehen, wo sein Thema ist. Die Marke ist seine Wunschvorstellung. Und der Schatten, sein eigentliches Thema, ist genau das Gegenteil. Da wird es ganz offensichtlich. Haben Sie schon mal so einen richtigen Cowboy erlebt? Gibt's ja selten bei uns, aber so einen richtigen knallharten Mann, der sich vor nichts fürchtet, wilde Pferde einreitet. Wenn Sie so jemanden kennen, ist es bestimmt kein Marlboro-Raucher. Das braucht der nicht. Der Marlboro-Raucher, der hat das als Idealbild. Der würde auch gerne mal so. Das wäre eine Traumvorstellung. Wenig Worte machen, nur an der richtigen Stelle. So dieses wilde Pferd, diesen Mustang zwischen den eigenen Schenkeln, einfach nur mit Schenkeldruck wird er eben mal so gelenkt. Man prescht so dahin, die Sache sicher im Griff und am Abend dann rechtschaffen verdient, eine Belohnung. Das ist der Traum. Die Wirklichkeit ist natürlich sehr, sehr bescheiden, praktisch das Gegenteil davon. Das ist der kleine Marlboro-Raucher, der auch gern sein Mann stehen würde. Oder auch die Frau, die gern ihren Mann stehen würde. Was können Sie für all diese Dinge machen? Glauben Sie, dass eine große Zigarettenfirma extra für die paletzten Lords auf dieser Welt, diese paar englischen Überbleibsel, eine Zigarettenmarke kreiert, die Lord Extra? Nein. Das ist eine Zigarettenmarke für Hinz und Kunz, die gern auch einmal was Besonderes wären. In dieser Thematik scheint dann das Ehrliche so durch. Dasselbe gibt's für die Frauenvariante. Wenn Sie eine Frau sind, der man das schon auf 100 Meter ansieht, ja, so eine richtige Eva, dann werden Sie nicht Eve rauchen müssen. Ja, das brauchen Sie dann nicht. Wer super slim ist und kapriziös sich durch die Welt bewegt, der wird halt nicht super slimme Zigaretten namens Caprice rauchen. Das braucht er nicht. Und wenn Sie auch sonst was Wertvolles in sich spüren, brauchen Sie auch nicht eine Zigarette mit dem Namen Cartier oder so. Ja, das sind Bilder, Traumbilder. Niemand raucht das zufällig, was er raucht. Sicher nicht. Und wenn Sie es rauchen, weil es Ihre Freundin auch geraucht hat oder Ihr Freund, deuten Sie es trotzdem, Sie finden Ihr Traumbild. Und die Lösung wäre natürlich, dem Traum näher zu kommen. Dann können Sie das Suchtmittel loslassen. Ja? Wieder Form und Inhalt zusammenzubringen. Die Marlboro rauchen sie ja schon, jetzt brauchen sie nur noch das Abenteuer. Oder die Lord Extra, die rauchen sie schon, jetzt müssen sie bloß noch was Originelles aus ihrem Leben machen. Wenn sie am besten mit ein bisschen Spaß und Witz daran gehen, finden sie hinter jeder Sucht diese Thematik. Das Traumbild, worum es geht, den Schatten, diesen Anker, den sie hinter sich herschleppen, und worum es ginge, wäre, die beiden Dinge zusammenzubringen. Die Form und den Inhalt. Und dann löst sich die Sucht. Es gibt ja Leute, die beginnen, Marlboro zu rauchen, weil das ihr Traum wäre, sich mal zu stellen. Und die schaffen es. Und dann rauchen sie es weiter, klar, weil sie natürlich süchtig geworden sind. Der Körper abhängig ist davon. Nur dann, wenn sie dieses Thema erlöst haben, kommen sie mit relativ einfachen Anstrengungen los von der Geschichte. Das Problem ist ja nicht, dass jemand nicht aufhören könnte. Es gibt so einfache Methoden des Entzugs. Selbst für die schwierigsten Entzugsprobleme, also Heroin oder Alkohol, wäre mit dem Fasten zum Beispiel fast problemlos. Im Fasten kann man sehr leicht von jeder Sucht, also es ist überhaupt kein Problem, das Rauchen aufzuhören, während sie fasten. Aber danach ist es Problem. Den Körper von seiner Suchtkomponente kriegt man immer entzogen. Selbst die bürgerliche Psychiatrie schafft es ja, indem sie Leute einfach ein paar Tage einsperrt und sie nicht rankommen lässt an ihr Suchtmittel. Nach diesen Tagen sind die dann entzogen, körperlich. Aber das Problem ist ja das Muster, in dem man drinsteckt. Dieses seelische Muster. Da kommt eben diese ganze Inhaltsthematik rein. Und wenn man die mal gelöst hat, ist die körperliche Lösung nicht mehr das Problem. Wenn man die körperliche gelöst hat, ist das Problem noch riesig. Dann hat man immer noch dieses ganze seelische Thema mit. Und dieses kann man, glaube ich, wirklich nur in den Griff kriegen, wenn man in die Tiefe geht, an dieses Muster rangeht, sich mal klar macht, was treibt mich in meine spezielle, individuelle Sucht rein? Was will ich eigentlich damit? Gute Möglichkeit ist auch zurückzufragen, wann hat es denn begonnen? Was war denn damals mein Thema? Was wollte ich damit erreichen? Wann gab es die erste Zigarette, den ersten Alkohol? Wann habe ich angefangen, so zu schuften? Wo war der Punkt, wo das nicht mehr freiwillig war, wo ich die Wahl gar nicht mehr hatte? Sich diese Zeit nochmal bewusst machen, die Themen, die da angestanden sind, dann kommt man diesem Thema tendenziell immer näher. In dem Maße, wie man sich mit diesem Muster aussöhnt, sich in diesem Muster erkennt, auf seinem Weg, auch schaut, an welcher Station meines Weges bin ich, dann kann man auch schauen, welche Station würde vor einem liegen. Dann kann man unter Umständen auch die Hürde auskundschaften, wo man verweigert hat, wo man umgedreht hat, wo man sich eben nicht gestellt hat, wo man lieber angefangen hat, dann ein Suchtmittel zu nehmen, in der Tendenz heimzufliehen, in diese kindliche Welt hinein. Es kommt natürlich da dieses große Thema noch dazu, dass wir in diesem Lebensmuster sowieso Probleme haben, weil wir mit den Reifungskrisen, den Lebenskrisen nicht mehr umgehen können. Wir kommen nur äußerlich gut durch die Pubertät, mal von ein bisschen Akne und eine ganze Menge Pubertätsmagersucht abgesehen, aber wir kommen physisch durch. Aber das heißt auch da noch nicht, dass wir inhaltlich durchgekommen sind. Und ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft sind ja nicht sehr erwachsen. Da leben ja Psychotherapeuten ganz wesentlich davon, dass sie mit 50-jährigen Pubertät üben. Aber auch für diese Themen, die Lebenskrisen, ist dieses Muster, das Mandala des Lebens, die Lösungschance. Und wirkliche Vorbeugung im Suchtbereich ist nicht das, was bei uns da geschieht. Das ist gerade mal Früherkennung, was wir ja meistens sowieso verwechseln. Vorbeugung wäre wirklich, sich dieses Muster bewusst zu machen, sich mit der Suche auseinanderzusetzen und wieder auf den Weg zu finden. Therapie von Suchtpatienten ist auch aus meiner Erfahrung immer nur dann erfolgreich, wenn sie wieder auf den Weg bringt. Wenn sie dieses Boot wieder flott macht, was da irgendwo gestrandet ist, bei irgendeiner Ersatzbefriedigung einer Droge. Wenn man den Menschen den Blick dafür öffnet, dass es da einen Weg gibt und dass sie auf diesem Weg sind und wieder anfangen zu gehen. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar Thesen vorlesen, die das Ganze zusammenfassen, mit denen man diese ganze Suchtthematik ganz gut zusammenbringen kann. Erstens, wo Menschen nicht mehr im tieferen Sinne suchen, droht Sucht. Sucht ist in den Schatten gesunkene Suche. Zweitens, die Suchtmittel kommen aus dem Kultischen und sind dort eingebunden in Rituale, nicht schädlich, sondern entwicklungsförderlich. Drittens, erst durch die Trennung von Form und Inhalt entsteht die Gefahr der Sucht. Darin gleichen die Süchte allen anderen Krankheitsbildern. Viertens, wir erfüllen weitgehend die Kriterien der Sucht, neigen aber dazu, das Thema auf Sündenböcke zu projizieren. Fünftens, das Überspielen der inneren Leere führt zur Überbetonung äußerer Reize. Das Ergebnis ist die Eskalation dieser Stimuli, die Dosissteigerung. Sechstens, es gibt nur ein Urmuster des Weges. Unsere Freiheit besteht darin, ihn entweder unbewusst zu durchleiden oder bewusst zu suchen und diesen Weg zu gehen. Und siebtens, je kult- bzw. kulturloser eine Zeit ist, desto höher ist ihr Suchtpotenzial. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.